Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Sascha Wandhöfer. Journalisten haben nicht den Auftrag, die AfD zu bekämpfen. So ist ein Kommentar überschrieben, der Mitte März bei uns im Deutschlandfunk gelaufen ist, von meinem Kollegen Friedbert Meurer. Klingt zum Beispiel so.
Der politische Journalismus sollte sich gerade jetzt auf seine Kernaufgabe besinnen, zu berichten und eine Sache von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. Das Meinungsspektrum zu öffnen, statt es einzuengen.
Und weiter?
Es ist nicht Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, die AfD zu bekämpfen. Es ist ihr Auftrag, genau zu beschreiben, ob und wie gefährlich die Partei ist. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Und das Publikum soll ruhig auch einmal Anstoß an einer Meinung nehmen.
Und einige unserer Hörer haben sich sehr gefreut über diesen Kommentar. So klingt das in den Mails, die wir dazu bekommen haben.
Diesen Text sollten sich Ihre KollegInnen jeden Morgen nach dem Frühstück durchlesen oder beim Joggen anhören, bevor sie sich auf den Weg zur Arbeit machen. Denn leider muss festgestellt werden, dass ein nicht unbedeutender Teil der Zunft selbst mit dazu beiträgt, dass sich der Meinungskorridor in den großen gesellschaftlichen Debatten immer weiter verengt.
Der Kommentar war mehr als fällig. Das Abdriften sogar meines Deutschlandfunk ins Erzieherische, Gängelnde, Besserwisserische, Einseitige, ja, Arrogante, zu Staatstragende macht mich abwechselnd wütend und fassungslos.
Als jahrzehntelanger treuer Hörer bin ich seit längerer Zeit sehr enttäuscht und setzte nun mit dem Kommentar von Friedbert Meurer neue Hoffnung auf eine Transformation des Deutschlandfunks zurück zu einem offenen und demokratischen Journalismus.
Also, das hat offenbar bei einigen Hörern einen Nerv getroffen. Berichten Journalisten und Journalistinnen also oft nicht mehr objektiv, zu einseitig, lassen Gegenmeinungen weg, weil sie zu unbequem sind? Sind sie zu erzieherisch? Darüber sprechen wir heute bei Nachredaktionsschluss mit Annelena Mösken von der Freien Presse in Chemnitz, mit dem Medienwissenschaftler Christian Hoffmann von der Uni Leipzig und mit Friedbert Meurer. Er leitet den Bereich Aktuelles im Deutschlandfunk. Und nachdem wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben am Mittwochabend, wurde am Donnerstagmorgen ein Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland veröffentlicht. Darin kritisieren die Autorinnen und Autoren, die anonym bleiben wollen, die Eingrenzung des Debattenraums statt Erweiterung der Perspektive. Meinungsmache und Berichterstattung würden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusehends verschwimmen. Kam zu spät für unsere Sendung, deswegen bleiben wir zum Start beim Kommentar von Friedbert Meurer. Herr Meurer, als ich Ihren Kommentar gehört habe, da dachte ich mir, da wollte jemand den Journalistinnen und Journalisten was ins Stammbuch schreiben, und zwar dick unterstrichen mit 3 Ausrufezeichen hinten dran. Wie kam es zu dem Kommentar? Was hat sich da aufgestaut?
Ich habe den Kommentar geschrieben zum einen, weil ich doch eine ganze Reihe von Mails bekomme, also als Abteilungsleiter, das landet dann bei mir, von enttäuschten Hörern, Hörerinnen, die uns solche Dinge vorwerfen, wie ihr wollt erziehen, ich kann euch nicht mehr hören und so weiter. An die wollte ich adressieren, nein, der Deutschlandfunk steht für sauberen, objektiven Journalismus, soweit es das geben kann, vollkommen klar, vollkommene Objektivität gibt es natürlich nicht. Aber ja, ich gebe auch zu, es war ein Appell auch nach innen gerichtet an das Haus. Wir haben hier natürlich, ja, Diskussionen zwischen den jungen und älteren Kollegen, das finde ich auch gut, das ist auch wichtig. Aber mein Standpunkt ist, wir transportieren keine Haltung, wir haben keine Agenda. Das Beste, was wir tun können, ist wirklich guten Journalismus zu machen. Alles zu hinterfragen, wirklich alles zu hinterfragen und darauf zu vertrauen, dass dieser aufklärerische Ansatz dazu führt, dass die Welt besser wird. Das will ich ja auch.
Sie haben ja ein paar Themen in Ihren Kommentar genannt. Den kann auch jeder in der DLF-Audiothek-App zum Beispiel nachhören, worüber Sie da noch gesprochen haben. Aber vielleicht nochmal in Kürze, was Ihnen da besonders wichtig ist, wenn Sie sich auch dann nach innen oder sagen wir mal an den Journalismus an sich richten. Bei welchen Themenfeldern erleben Sie das besonders stark, dass das fehlt?
Ob das fehlt, ich bin halt dieser altmodischen Ansicht, dass wir Journalistinnen das berichten sollen, was wir sehen. Ich habe als Auslandskorrespondent in Großbritannien sozusagen meine halbe Zeit damit verbracht, durchs Land zu reisen, um mit Leuten zu reden, die für den Brexit sind. Nicht einfach zu sagen, ja, die sind verführt, die haben irgendwelche Social-Media-Kopfwäsche gekriegt, sondern wirklich dahinter zu schauen, und da kommt man halt zu dem Ergebnis, dass außerhalb von London die Leute sich abgehängt fühlen, keiner redet von ihnen und wahrscheinlich auch objektiv EU und Globalisierung ihnen nicht so nicht so sehr nutzen. Und da wollte ich einfach sagen, Leute, ich verstehe, wenn euch Klimaschutz wichtig ist, wenn euch ein behutsamer Umgang, wirklich ein sehr behutsamer Umgang mit dem Thema Migration wichtig ist. Aber lasst uns nicht nur über Pushbacks berichten, sondern lasst uns auch hinschauen, Integration ist anstrengend. Wir hatten eine Diskussion gehabt, schon eine ganze Weile her in Corona-Zeiten. Da kam die Meldung auf, dass in Stadtteilen mit hohem Migrationsanteil die Corona-Rate höher ist. Und ich erinnere mich an eine Redaktionskonferenz, wo ein bisschen so das abgetan wurde, ja, wir dürfen ihn nicht stigmatisieren. Das war falsch. Wir haben es in 2 Wochen zu spät gemacht. Den Menschen ist doch in den sozial schwachen, sogenannten sozial schwachen Stadtteilen nicht geholfen, wenn wir wegschauen, sondern wenn man hinschaut, kommt man zu dem Ergebnis, es sind die Wohnbedingungen, es sind die Arbeitsbedingungen. Die Menschen mit niedrigem Einkommen arbeiten eher nicht im Homeoffice und so weiter und so weiter. So, die Gründe dafür finden und dann darüber reden, was man dagegen tun kann. Und da appelliere ich, habt ein bisschen weniger Angst, dass alles gleich zu irgendwelchen Hetz instrumentalisiert wird, sondern vertraut darauf, wenn man Dinge hinterfragt, ist es nie falsch, sondern genau das sollten wir machen.
Ich würde jetzt noch mit ins Gespräch holen Anne-Lena Mösken. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin der Freien Presse, einer Regionalzeitung für Chemnitz, das Erzgebirge, Vogtland und Sachsen. Eine Region also, in der die AfD derzeit bei Umfragen auf 34-35% kommt. Frau Mösken, was haben Sie gedacht, als Sie den Kommentar von Herrn Meurer das erste Mal gehört haben? Volle Zustimmung oder haben Sie eher kritisch drauf geblickt?
Ja, also der Kommentar von Herrn Meurer, der trifft es natürlich auf den Punkt. Das ist auch eine Diskussion, die wir gerade sehr stark in der Redaktion führen. Wie bekommen wir das hin, möglichst viele Perspektiven abzubilden und eben auch die Perspektiven diejenigen, die sich eben entscheiden, die AfD zu wählen? Das sind laut Umfragen in Sachsen im Moment immer zwischen so 34-35%, je nachdem, welches Umfrageinstitut diese Umfrage durchführt oder was gerade auch so aktuell ist. Ich möchte aber vielleicht eins vorweg schicken. Und zwar glaube ich, dass ein Journalismus ohne Haltung gar nicht möglich ist. Das ist das eine. Und vielleicht auch gar nicht erstrebenswert ist, gerade jetzt in dieser Zeit. Weil da geht es auch darum, den Begriff Haltung vielleicht wieder ein bisschen zurückzuerobern, weil der Begriff Haltungsjournalismus in letzter Zeit so eine Art Kampfbegriff geworden ist und vielleicht am ehesten Gesinnungsjournalismus meint. Den würde ich auch auf jeden Fall ablehnen und mich auch davon distanzieren. Aber eine Haltung, die brauchen wir doch als Journalisten und die bringen wir auf jeden Fall auch mit. Und damit meine ich vielleicht so eine Art werteorientierten Journalismus, also für Demokratie zu sein, für Menschenrechte, für Toleranz, für eine Weltoffenheit auch. Weil ohne diese Art von Haltung kann ich auch diese Art von Journalismus, den Herrn Meurer gerne möchte oder den er proklamiert, gar nicht machen, weil das beinhaltet ja, dass ich ein Weltbild habe, wo ich eben es erstrebenswert finde, unterschiedliche Meinungen abzubilden, auch die, die mir vielleicht nicht passt, weil ohne diese Haltung käme ich gar nicht dazu, diese Art von Journalismus zu fordern, sage ich mal.
Aber gibt es bei Ihnen in der Redaktion, erleben Sie das auch, was Herr Meurer beschrieben hat, dass es Themen gibt, bei denen man denkt oder bei denen es Einwände gibt und gesagt wird, na, das Thema, da lassen wir vielleicht lieber die Finger weg, weil es Wasser auf die Mühlen der falschen Leute sein könnte?
Ja, diese Diskussion hat man vielleicht, aber wir versuchen dann, uns darüber hinwegzusetzen. Ich möchte vielleicht noch mal ein anderes Beispiel nennen, weil das auch so schön zeigt, wie wir dann auch tatsächlich da standhaft bleiben müssen und das aushalten müssen, unbequeme Dinge zu berichten. Wir hatten jetzt gerade in Chemnitz gibt es ein Frauengefängnis. Das ist so das Frauengefängnis, wo alle Verbrecherinnen in Sachsen hinkommen. Da sitzt Beate Zschäpe zum Beispiel. Und in diesem Frauengefängnis war eine Transperson, die Wärterinnen und andere Insassinnen sexuell belästigt hat. Wir haben natürlich überlegt, machen wir die Geschichte, wie machen wir die Geschichte, und wir haben sie genauso gemacht, wie man guten Journalismus machen sollte, indem wir eben in all ihrer Komplexität diese Geschichte erzählt haben und danach eben auch ausgehalten haben, dass Ausschnitte aus dem Artikel im Parteibüro in der AfD in Chemnitz in der Innenstadt hingen. Das halten wir aus, weil wir sozusagen die Geschichte nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert haben. Trotzdem auch aufgezeigt haben, warum es wichtig ist, dass auch mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz es leichter ist, sozusagen für Menschen, die trans sind, sich in dem Geschlecht zu bewegen, in dem sie sich sozusagen, dass sie als ihres annehmen. Und das heißt aber nicht, dass wir die Geschichte nicht machen, nur weil sie für uns nicht passt.
Außerdem bei uns in der Runde dabei ist Christian Hoffmann, Medienwissenschaftler von der Uni Leipzig. Herr Hoffmann, ist das was, was Sie aus wissenschaftlicher Perspektive auch wahrnehmen können? Haben wir ein Problem im Journalismus in Deutschland, dass manche Meinungen nicht angemessen wiedergespiegelt werden, dass Meinungskorridore verengt werden, dass manche Themen ausgespart werden?
Ja, also ich denke, wenn man sich für Haltungen im Journalismus ausspricht, dann muss man kritisch reflektieren, wie das Berufsfeld Journalismus eigentlich zusammengesetzt ist. Ich befürchte, dass der Wunsch nach Haltung ein bisschen ein süßes Gift ist. Das ist verlockend für Menschen, die im Journalismus arbeiten, aber kann Vertrauen beim Publikum unterminieren. Und das hat eben was mit der politischen Zusammensetzung des journalistischen Berufsfelds zu tun. Wir wissen seit vielen Jahren, dass dieses Berufsfeld ein wenig nach links verschoben ist. Also der durchschnittliche Journalist steht sozusagen etwas links vom durchschnittlichen Bürger. Und wir wissen auch, dass das Berufsfeld ziemlich homogen zusammengesetzt ist. Also das heißt, es gibt recht wenige konservative Journalisten, während es umgekehrt viele Journalisten gibt, die den Grünen oder der SPD nahestehen. Und ich glaube, wenn man eben in einem so homogenen Umfeld ist, da ist man sich halt schnell einig. Dann ist man sich schnell einig, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was böse ist. Und dann scheint es klar, was die richtige Haltung ist, die man doch vertreten soll. Und man wird dann ein bisschen zum Opfer der eigenen Blase, wenn man so will, weil man vielleicht nicht erkennt, dass manche Haltungen dort draußen bei den Rezipientinnen und Rezipienten alles andere als selbstverständlich sind. Und dann ist das, was man vielleicht untereinander in der Redaktion als eine unpolitische, der Politik vorgeschaltete Haltung empfindet, im Empfinden der Bürgerinnen und Bürger eben eine politische Aussage, eine politische Stellungnahme. Also insofern sehen wir auch, dass der Wunsch nach Haltung im Journalismus vor allem aus dem Journalismus selbst heraus ertönt und kein Wunsch ist, der von den Bürgerinnen und Bürgern primär geäußert wird. Also Umfragen bei den Rezipienten zeigen, dass die sich überwältigend in großer Mehrheit einen ausgewogenen Journalismus wünschen. Da gibt es auch Wünsche nach Objektivität und Neutralität, was Begriffe sind, die jetzt in der Fachsprache oder Fachwelt sehr umstritten sind. Aber es ist schon klar, dass sich die meisten Bürgerinnen und Bürger keinen Journalismus mit Haltung wünschen.
Aber ist das denn zwingend ein Widerspruch, der Wunsch nach Objektivität und eine journalistische Haltung? Ich erkenne da jetzt gar nicht zwingend einen Widerspruch. Ich kann ja eine Haltung haben und trotzdem objektiv berichten.
Ja, aber es ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Ich glaube, diese Herausforderung ist geringer, wenn wir uns in einem heterogenen Umfeld befinden. Wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite, die sehr divers denken, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt haben, unterschiedliche politische Einstellungen haben, dann kann man solche Dinge ausfechten und schauen, wie nähern wir uns so etwas wie einer ausgewogenen Berichterstattung eigentlich an? Oder wenn man so ein Ideal hat wie Objektivität, wie nähern wir uns diesem Ideal an? Aber wenn ich natürlich ein sehr homogenes Umfeld habe und wir uns alle ruckzuck alle einig sind darin, was richtig und was falsch ist, dann droht uns halt ein bisschen der Riecher dafür verloren zu gehen, was denn tatsächlich ausgewogen oder objektiv ist. Und dann wird eben die Haltung halt möglicherweise doch schnell zu sowas wie einer Gesinnung.
Ich greife mal den Begriff Homogenität auf, den Sie genannt haben, Herr Professor Hoffmann. Ich beobachte ein bisschen, und das soll jetzt keine Schelte bei den jungen Kolleginnen und Kollegen sein, die sind top ausgebildet. Die sind besser ausgebildet als meine Generation und die davor war. Auslandsaufenthalte an Top-Universitäten gewesen. Das ist es nicht. Aber homogen, ich beobachte einen gewissen, ja, Konformismus. Dass diese großartig ausgebildeten Nachwuchsjournalisten, Journalistinnen. Sie denken meiner Meinung nach über viele Fragen sehr identisch. Und das war, als ich mit 26, 27 beim Deutschlandfunk anfing, muss ich ehrlich sagen, war das noch anders. Da gab es Leute, die kamen vom RCDS oder von der Jungen Union und wollten Journalismus und wollten Journalist werden. Die hatten blitzblank geputzte Schuhe an und ein Lederköfferchen. So, das war so das Signal konservativ CDU. Habe ich mich damals nicht mit identifiziert. Ich war ein Geisteswissenschaftler. Diese Leute gibt es nicht mehr in unserem Beruf. Die gehen in die Jobs, in denen Geld verdient wird. Ja, ich mache ein bisschen die Beobachtung oder ich meine sie zu machen, dass der Journalismus heute als Berufsfeld überwiegend angestrebt wird aus idealistischen Gründen. Idealismus ist eine tolle Sache. Aber sie birgt ein bisschen die Gefahr, dass wir von der Lebenswirklichkeit einfacher Leute abheben.
Da würde ich gerne noch mal einhaken, weil ich sehe das Problem Homogenität eigentlich an einer anderen Stelle. Und zwar, als Sie angefangen haben, Journalist zu sein, Herr Meurer, vermute ich mal, dass der Frauenanteil in Redaktionen noch sehr viel kleiner war als heute. Und,
Absolut, vollkommen richtig.
Ja. Genauso der Anteil von Menschen, die nicht aus einem Bildungshintergrund kommen, also nicht aus einem akademischen Hintergrund, migrantisch Hintergrund und so weiter und so fort. Ostdeutsche in Redaktionen sind bis heute in den großen Medienhäusern unterrepräsentiert. Und wenn wir
an dem akademisch hat sich nichts verändert, das ist heute genauso akademisch wie
früher. Ja, kommt immer ein bisschen darauf an, auch wo man hinkommt, weil bei uns im Osten zum Beispiel, also wenn ich unsere Chefredaktion angucke, da hat eigentlich keiner, also alle haben irgendwie studiert, klar, aber kommen eigentlich sozusagen in der ersten Generation dann erst aus einem akademischen Hintergrund, was einfach auch mit der Ostsozialisation zu tun hat. Und dementsprechend glaube ich, dass wir heute, wenn ich jetzt mal die jungen Kollegen in Schutz nehmen, darf, dann glaube ich, bringen die eine viel größere Sensibilität dafür mit, dass wir doch eigentlich ein diverseres Bild in den Redaktionen schaffen müssen, was Gleichberechtigung angeht, was auch eine Stimmenvielfalt angeht. Sie haben auch alle gegendert, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, Herr Meurer und Herr Wandhöfer. Auch das ist ja eine neue Entwicklung und die sehe ich eigentlich eher positiv, weil wenn wir zu einer Objektivität kommen wollen, dann brauchen wir auch einfach mehr Perspektiven und Stimmen im Journalismus, weil dieses Sagen, was ist, das war lange Zeit einfach der, ich sag mal, weiße, männliche, westdeutsche Blick, vor allen Dingen auch von Journalisten, die in Großstädten leben. Auch das ist eine Homogenität. Viele Leitmedien sitzen vor allen Dingen in den großen Städten und nicht eben in der Provinz und kennen auch da die Lebenswelt gar nicht. Also von daher würde ich das mal in Frage stellen. Das ist, ja, vielleicht gibt es nicht mehr so viele konservative junge Unionler, die in den Journalismus gehen. Wobei unseren Volontären, da waren jetzt auch einige dabei, die ich eher konservativ einordnen würde. Ist vielleicht aber auch ein sächsisches Phänomen.
Ja, also ich würde dem völlig zustimmen. Ich finde das eine ganz wichtige Bestrebung, Vielfalt auch in den Redaktionsstuben sicherzustellen oder herzustellen, wo es notwendig ist. Natürlich sind solche Identitätsmarker wie das biologische Geschlecht oder der biografische Migrationshintergrund unperfekte Indikatoren für Perspektivenvielfalt. Also das korreliert sicherlich damit, dass unterschiedliche Sichtweisen vor allem auf bestimmte Themen vorliegen, aber es ist natürlich keine Garantie. Und insofern kann eine Redaktion ganz bunt aussehen, aber trotzdem komplett gleich ticken. Also dessen wissen wir uns halt bei diesen Bestrebungen nach Vielfalt in den Redaktionen bewusst sein. Umgekehrt, wir können natürlich auch keine Ideologietests durchführen bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden. Und deswegen müssen wir mit unperfekten Indikatoren arbeiten. Mir scheint, dass Bildung in der Tat und Urbanität zwei ganz hilfreiche Indikatoren sind. Und da sehe ich schon die Akademisierung des Berufsfelds als eine Herausforderung, weil das die Akademisierung, die Rekrutierung von hochgebildeten jungen Leuten aus urbanen, kosmopolitischen Milieus bequem ist. Da hat man einen Anlaufpunkt und weiß, da hat man gut ausgebildete Leute bei der Hand. Aber sie hängt dann halt doch mit dieser Homogenisierung der Sichtweisen zusammen. Und umgekehrt wäre es halt ein größerer Aufwand für Medienorganisationen, das Netz weiter auszuwerfen, auch mal nach eben anderen biografischen Hintergründen zu suchen, Menschen selber auszubilden. Und vielleicht ist das insbesondere auch eine Aufgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der halt doch eine andere Ressourcenausstattung hat als viele private Redaktionen.
Aber wenn ich jetzt mal so ein Zwischenfazit ziehen würde, dann haben wir jetzt quasi das folgendermaßen das Problem umkreist, dass wir zu wenig Heterogenität im Journalismus haben in einigen Bereichen und deswegen der Meinungskorridor enger wird, weil wir einfach nicht das weite Feld sehen und bespielen, weil wir politisch zu sehr in eine Richtung ticken? Oder wie kann ich das jetzt zusammenfassen, was wir da bisher analysiert haben?
Ich glaube, es gibt schon sowas wie einen Mainstream. Es ist immer schwierig, wie man das bezeichnen will. Aber so etwas wie eine stark ausgeprägte, vielleicht sogar dominierende Sichtweise auf manche kritische Themen. Es gibt ganz interessante inhaltsanalytische Untersuchungen zur Berichterstattung zur Migrationskrise 2015-16, zum Ukraine-Konflikt, dem früheren und dem derzeitigen, oder zur Pandemie, die halt zeigen, dass es doch gewisse Tendenzen in der Berichterstattung gab. Und meistens war das dann halt eine gewisse Regierungsnähe, die man sehen kann. Aber es war oft auch eben eine Nähe zu den Positionen, die in einem urbanen, kosmopolitischen, progressiven Milieu vorgeherrscht haben. Das ist oft nicht so einseitig, wie es im öffentlichen Diskurs problematisiert wird. Also das ist bei weitem nicht so, dass alle das Gleiche schreiben, aber es gibt gewisse Tendenzen. Und ich glaube, für diejenigen, die dann halt auf der in Anführungsstrichen falschen Seite stehen, sind diese Tendenzen besonders schmerzhaft. Wenn ich halt eine abweichende Meinung habe beim Thema Pandemie oder Migration oder so, dann leide ich halt sehr darunter, dass ich relativ wenig sehe und höre, was mich bestärkt, und relativ viel sehe und höre, was mir widerspricht. Und dann empfinde ich das vielleicht so, dass alles total einseitig ist. Also da muss man auch sagen, nicht alle subjektiven Wahrnehmungen von Einseitigkeit sind wirklich völlig zutreffend, aber es ist auch nicht völlig haltlos.
Wenn ich mal kurz noch mal einhaken darf, weil vorhin tauchte das Wort werteorientierter Journalismus auf. Frau Mösken, Sie haben das gesagt. Niemand hat etwas gegen Werte. Unsere Werte sind sozusagen manifestiert im Staatsvertrag für den Deutschlandfunk von allen 16 Bundesländern unterschrieben. Ich habe sogar vorhin noch mal in diesen Staatsvertrag hineingeschaut. Natürlich sind wir verpflichtet, die gesamtgesellschaftliche Integration zu fördern, Verständigung unter den Völkern, Ost-West als gesamtdeutscher Sender immer im Blick zu haben und auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinzuwirken. So. Aber wenn ich Werte, bei den Werten kann ich mitmachen. Muss ich mitmachen, bin ich verpflichtet dazu als Deutschlandfunk-Mitarbeiter. Aber was heißt es jetzt konkret? Heißt es jetzt beim Klimawandel, ich habe natürlich selbstverständlich damit, mich dafür einzusetzen, dass wir Wärmepumpen bekommen? Oder heißt es, ich berichte mit allen Aspekten über die Vor- und Nachteile, die komplexen Dinge, warum ist es notwendig, welche Effekte hat es auf das Klima, was bedeutet es für den einzelnen Hausbesitzer, Wohnungsbesitzer, wenn er umrüsten muss. Das haben wir ja alles getan, das hat die freie Presse genauso gemacht wie wir im Deutschlandfunk. Aber das ist ein anderer Ansatz und im Endeffekt, glaube ich, kommt heraus, natürlich ist die Wärmepumpe gut fürs Klima, aber es macht einen Unterschied. Lasse ich mich davon leiten, dass ich ein politisches Ziel übernehme, oder halte ich mich doch daran, Frau Mösken, was Sie eben eher abgelehnt haben, sagen, was ist? Auch da bin ich wieder der Altmodische, ja, glaub schon. Sagen, was ist? Das ist unser Job. Zu sagen, was sind die Vorteile, welchen Preis hat es, wenn wir umstellen, was ist der richtige politische Weg?
Das Sagen, was ist, das ist auch tatsächlich ja nach wie vor unser Anspruch, da habe ich auch gar nichts gegen. Ich glaube nur, dass man sich heute mehr bewusst machen muss, welchen eigenen Bias, wie man so schön auf Englisch sagt, ich selber mitbringe und genau da dann auch gegenzuarbeiten in der Recherche. Also immer wieder mich zu fragen, kann ich das auch anders sehen? Habe ich noch eine andere Perspektive auf das Thema, das ich außer Acht gelassen habe? Also mich da auch ein Stück weit quälen und genau dahin gehen als Journalist, wo es für mich auch wehtut und wo ich vielleicht auch zu anderen Position am Ende komme, als ich die selber mitbringe. Ich würde mich aber gerne noch mal von der anderen Seite nähern, weil ich glaube, das, was so aus Ihren Hörerreaktionen auch rausspricht, ist, dass wir noch eine andere Lücke haben zwischen dem, was wir als Journalisten machen und was wir vielleicht auch an Herren Ansätzen mitbringen, sagen, was ist. Ist es doch so, dass da draußen immer mehr Leute sind, die sich von uns nicht gesehen fühlen, nicht gehört fühlen, die sich in ihrer Meinung nicht abgebildet fühlen. Und da ist ja auch die Frage, kommt das auch ein Stück weit daher, dass viele gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich machen als Journalisten, was Journalismus eigentlich macht, also was wir eigentlich alles tun, womit wir uns alles quälen, dass wir immer mehrere Quellen brauchen, dass wir versuchen, unterschiedliche Perspektiven abzubilden, dass wir eigentlich mit einer größtmöglichen Offenheit auch recherchieren. Also dieses ganze Handwerk, was wir mitbringen, das ist ein Stück weit gar nicht mehr da draußen, glaube ich, so gesehen, weil wir durch die sozialen Netzwerke einfach so viele Stimmen mittlerweile da draußen haben, die vielleicht so ähnlich aussehen wie Journalismus auf YouTube, auf Instagram. Wer da sozusagen alles mittlerweile Meinungen veröffentlicht, teilweise auch ja so ein bisschen ähnlich journalistisch arbeitet. Und gar nicht mehr sozusagen wir da rausstechen. Das heißt, wir müssen eigentlich vielleicht auch wieder stärker daran arbeiten, transparent zu machen, wie wir arbeiten, wie wir eigentlich zu unseren Einschätzungen kommen, zu unseren Analysen. Da sehe ich eigentlich auch einen großen Handlungsbedarf. Wie bekommen wir das hin, dass die Menschen auch wieder den Wert von Journalismus besser schätzen, dass irgendwie klar ist, dass wir nicht einfach irgendwas uns aus den Fingern saugen, wenn wir über Corona berichten oder über den Klimawandel, sondern da schon auch ein gewisses Handwerkszeug mitbringen.
Ja, es ist sicher auch so, dass der meinungsstarke Journalismus, der kommentierende Journalismus im digitalen Umfeld floriert, weil wir natürlich durch den digitalen Wandel auch einen starken ökonomischen Druck haben auf den Journalismus und tiefgreifende investigative Recherche ist einfach viel teurer als ein Kommentar nach dem anderen einsprechen. Und das heißt, wenn ich ein neues Medienstartup im Internet beispielsweise hochziehen will, dann werde ich wahrscheinlich sehr meinungsstarken, eher kommentierenden Journalismus betreiben als eben den investigativen, weil es sonst schwierig wird für mich, mich zu refinanzieren. Also insofern, da gibt es auch ökonomische Zwänge, die vor allem für private Anbieter, solche, die sich neu etablieren müssen oder die halt ihre Nische finden müssen, auch Anreize setzen, eher in den ja, kommentierenden, meinungsstarken Journalismus zu gehen. Und auch hier wäre vielleicht die Hoffnung, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgrund seiner Ressourcenausstattung da ein bisschen einen Gegenpol darstellen könnte.
Also ich greife das gerne auf. Das ist unser Selbstverständnis. Es sollte das Selbstverständnis sein, dass der Deutschlandfunk möglichst viele Meinungen abbildet. Keine Volksverhetzung, ich weiß nicht, keine Gewaltaufrufe und dergleichen, das ist ja vollkommen klar. Aber mein Ideal ist es einfach, dass der Deutschlandfunk eben noch für alle da ist. Und meine Sorge ist, dass wir amerikanische Verhältnisse kriegen, wo die nur noch die Linken und die Liberalen schauen, CNN und die anderen Fox News. Das fände ich schrecklich. Wir sind schon einen Schritt hin in diese Richtung auf dem Weg. Und meine idealistische Hoffnung ist es, dass der Deutschlandfunk ein Sender für alle bleibt, für möglichst viele.
Das Publikum ist halt auch faszinierend, muss man sagen, in dem Zusammenhang, weil in Umfragen eben immer wieder gesagt wird, wir möchten einen ausgewogenen Journalismus, wir möchten eine objektive Berichterstattung und so weiter. Aber wenn man sich dann die Klicks anschaut, dann florieren natürlich durchaus die eher polarisierenden Angebote und haben sehr erfolgreiche Nischen. Also sozusagen der gute Engel auf der einen Schulter widerspricht manchmal vielleicht auch ein bisschen dem Teufelchen auf dem anderen Schulter des Publikums, der dann halt doch hier und da mal auf das Unterhaltsame eher klickt. Also insofern ist es ganz interessant, dass ja, die Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, auf einer rationalen Ebene ein gutes Verständnis dafür haben, was qualitativ hochwertiger Journalismus ist, aber dann auf dem Weg nach Hause oder morgens früh zur Arbeit vielleicht dann doch mal eher auf das Unterhaltsame, das Provokative klicken. Das ist natürlich auch eine gewisse Ambivalenz.
Herr Maurer, Sie haben ja in Ihrem Kommentar oder er ist überschrieben mit Journalisten haben nicht die Aufgabe, die AfD zu bekämpfen. Welche Aufgabe haben Journalisten denn aus Ihrer Sicht? Sagen, was ist und von da aus weitergehend?
Sie haben die Aufgabe, erstens nachzufragen, warum bekommt die AfD so viel Zulauf? dass wir genau hinschauen, was macht die AfD, was will sie, was sind das für Leute, wer sind die Repräsentanten, vor allen Dingen, was wollen sie? Sie sind eine Protestpartei, vielleicht sind sie schlimmer als eine Protestpartei, aber hat die AfD Konzepte, die uns wirklich weiterbringt, die unserem Wirtschaftswachstum hilft, die dem Klimawandel hilft, die dem Zusammenleben hilft, die den Sozialhilfeempfängern hilft und so weiter und so weiter. Die meisten Protestparteien haben keine tauglichen Konzepte. Diesen Fragen nachzugehen, das meine ich mit nicht die AfD zu bekämpfen. Wenn wir das tun, werden diejenigen, die zur AfD neigen, den Eindruck haben, ja, der ist doch voreingenommen. Ist doch klar, worauf der hinaus will. Dann schalte ich ab. Das muss ich mir nicht anhören. Nur wenn unsere Rezipienten wirklich den Eindruck haben, hier gibt sich jemand ehrlich Mühe, der Sache auf den Grund zu gehen, sie von allen Seiten zu betrachten, dann sind wir glaubwürdig. Es geht mir um die Glaubwürdigkeit. Und wenn wir das zu sehr befrachten mit der Deutschlandfunk soll die AfD bekämpfen, soll für Klimawandel sein, soll für ein faires Gegenübertreten gegenüber Migranten sein, in einer bestimmten Art und Weise interpretiert das Letzte, dann laufen wir Gefahr, an Glaubwürdigkeit zu verlieren und als parteiisch und erzieherisch wahrgenommen zu werden.
Was ich mich gefragt habe, schon als ich Ihren Kommentar das erste Mal gehört habe, ist das in Teilen aber nicht auch einfach, ja, wir müssen halt nochmal uns darauf besinnen, verdammt gutes Handwerk einfach anzulegen?
Ja.
Und dann können wir ja auch mit einer gewissen Haltung da rangehen.
Ich bin immer noch ein großer Fan dieses ganz Simplen. Dann schickt auch unsere Reporter, Reporterinnen, Landeskorrespondenten vor Ort und lasst sie mit den Leuten reden. Das sollten wir ein bisschen mehr machen. Wir natürlich diskutieren im Deutschlandfunk endlos darüber, ob wir Vertreter der AfD interviewen sollen. Eine Diskussion, die mich ehrlich gesagt müde macht, weil sie auch nicht zentral ist. Zentral ist meine Erfahrung, die ich in Großbritannien gemacht habe. Hier in Deutschland hat es niemand verstanden, warum sind die so verrückt und wahnsinnig und treten aus der EU aus. Die Aufgabe von uns muss sein, hinzuschauen, mit den Leuten zu reden, den Puls hinzuhalten, bisschen wie so ein Rettungssanitäter. Wie geht's dir? Was machst du? Woher kommt's? Warum bist du alleine? Und so weiter. Geradezu ein Psychogramm der Gesellschaft aufzustellen. Die Konsequenzen daraus muss die Gesellschaft selber ziehen. Wir stellen die Erkenntnisse zur Verfügung, im Idealfall.
Ich muss denken an einen Kommentar von Anja Reschke, NDR-Journalistin. Da ging es darum, dass man Haltung zeigen müsse, ein Aufstand der Anständigen, den sie da anregt.
Die Hassschreiber müssen kapieren, dass diese Gesellschaft das nicht toleriert. Wenn man also nicht der Meinung ist, dass alle Flüchtlinge Schmarotzer sind, die verjagt, verbrannt oder vergast werden sollten, dann sollte man das ganz deutlich kundtun, dagegenhalten, Mund aufmachen, Haltung zeigen, öffentlich an den Pranger stellen.
Und in einem Buch, was sie anschließend über Haltung geschrieben hat, schreibt sie, wo politische Gruppierungen mit Kampagnen, verbalen Entgleisungen und bewussten Grenzüberschreitungen versuchen, unser Grundgesetz anzugreifen, da müssen wir uns mit dem Kampf für das Grundgesetz und die Menschenwürde gemein machen. Jetzt ist die AfD ja zum Beispiel in einigen Bundesländern, auch in Sachsen, eine Partei, die vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich eingestuft wird. Herr Meurer, vielleicht an Sie dann auch die Frage mit Blick auf Haltung und Journalisten. Haben wir dann nicht als Journalisten vielleicht doch auch die Aufgabe, so eine AfD zumindest zu bekämpfen, wenn sie verfassungsfeindlich ist?
Nein, selbst dann haben wir es nicht. Über die Aufgabe des Journalismus haben wir ja jetzt viel geredet. Es ist gar keine Frage, dass der Deutschlandfunk selbstverständlich mit oder ohne Staatsvertrag für die Menschenwürde einzutreten hat. Jetzt nehmen wir mal den Fall, die AfD wird verboten durch das Bundesverfassungsgericht, weil sie in toto als rechtsextremistisch bezeichnet wird, dann sage ich immer noch, die Aufgabe, die AfD zu bekämpfen, ist, das ist der Job vom Bundesverfassungsschutz. Es ist aber nicht die Aufgabe vom Deutschlandfunk und ich wäre jetzt mal so anmaßend zu sagen, auch nicht die Aufgabe der freien Presse, sondern unsere Aufgabe ist es dann zu berichten, was hat das Bundesverfassungsgericht dazu bewogen, diese Entscheidung zu treffen? Was hat sich da in dieser Partei im Verlauf der letzten 10 Jahre verändert, dass dieses Urteil gesprochen wurde? Und dann setze ich darauf, dass diese Suche nach der Wahrheit, dieses hinter die Kulissen schauen, dieses genau hinschauen, warum ist es jetzt so gekommen, dass das am ehesten dazu geeignet ist, ja, letzten Endes dann doch die Menschenwürde zu beschützen. Das hilft mehr, als im Sturm und Drang die Fahne in die Hand zu nehmen und diese Partei zu bekämpfen als Journalist.
Ja, vor allen Dingen, wir haben auch gesehen, also diese Einstufung als rechtsextrem in Sachsen, die hat so original gar nichts verändert an diesen Umfragewerten, die wir seit einigen Monaten haben für die AfD. Auch die Recherche der Kollegen von Korrektiv hat nichts verändert. Es gab ja auch solche seltsamen Auswüchse wie bei der Berlin-Wahl, wo diese Terroristin, die mittlerweile im Gefängnis sitzt, die als AfD, also in Untersuchungshaft, die da nochmal als AfD-Kandidatin aufgestellt wurde, es war, glaube ich, nicht mal der AfD wirklich recht, dass die sozusagen aber nochmal mehr Stimmen bekommen hat als bei der ursprünglichen Berlin-Wahl. Also die Menschen würden sogar mehr Stimmen an eine Frau geben, die wegen Terrorismusverdacht im Gefängnis sitzt. Also diese kritische Berichterstattung, die wir natürlich auch weiter machen müssen, aufdecken, was gibt es da, das genaue Hingucken, das investigative Recherchieren, das müssen wir natürlich weiter machen. Wir stehen auch nur da und sehen, es ändert gerade relativ wenig an der politischen Einstellung der Menschen. Im Gegenteil, man hat eher oft die Reaktion, wie jetzt soll das auch noch rechtsextrem sein? Jetzt bin ich also rechtsextrem, nur weil ich eben bei dem und dem Thema die und die Meinung vertrete. Da sind wir irgendwie ein bisschen an so eine Grenze gekommen. Also es funktioniert auch eigentlich überhaupt nicht, diese Art von Berichterstattung über die AfD. Was nicht heißt, dass wir sie nicht machen müssen. Natürlich müssen wir sie machen. Ich glaube, die Lösung müsste nur eher sein, sich eben mal genau anzugucken, was sind denn diese Ängste, die Menschen umtreiben? Wo kommen denn diese Zukunftsängste her? Was sind denn die Sorgen, die Menschen umtreiben? Wie ist es dann, wie gucke ich denn auf Windkraft zum Beispiel, wenn eben ein Windrad direkt bei mir im Dorf aufgestellt wird und die Dinger sind 260 Meter hoch, glaube ich. Das ist massiv, ja. Da gucke ich eben anders auf Windkraft zum Beispiel, als wenn ich in Berlin lebe und das nicht vor meiner Haustür habe. Oder natürlich ist das Auto für mich ein wichtiges Fortbewegungsmittel, wenn ich irgendwo auf dem Dorf lebe, wo es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt. Also auf all diese Themen müssen wir einfach ein bisschen anders drauf gucken, um diese Einflugschneise, die Rechten gerade nutzen, zu verstehen und zu gucken, ja, wie kann man denn da den Menschen irgendwie besser Gehör verschaffen mit ihren Sorgen und Ängsten, die sie haben.
Also wir hören ja auch in der Journalismusausbildung immer häufiger jetzt Rufe nach Haltung, nach quasi aktivistischen Formen von Berichterstattung, konstruktiver Journalismus und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass da schon ein bisschen Selbstüberschätzung auch drinsteckt, weil wir wissen ja inzwischen relativ viel über die Wirkung von Medien und Berichterstattung. Und wir wissen, dass Medien gut darin sind, Menschen dazu zu bringen, über bestimmte Themen nachzudenken, aber nicht, wie sie über diese Themen denken. Und deswegen ist es auch falsch oder naiv zu denken, dass wenn jetzt alle Redaktionen einstimmig schreiben, die AfD ist böse, wählt diese Partei nicht, dass das Menschen dann zum Umdenken veranlassen wird. Das wird dazu führen, dass Menschen über die AfD nachdenken, das sicher, aber nicht unbedingt, dass sie die AfD ablehnen. Also Medienwirkungen sind letztlich halt auch begrenzt und insofern ist halt auch dieser Wunsch nach mehr Engagement oder Aktivismus im Journalismus einer, der eben von falschen Wirkungsannahmen ausgeht. Und die Gefahr des Ganzen ist natürlich, dass die Grenzen zwischen Information und Persuasion verwischt werden. Also Journalismus hat eine hohe Glaubwürdigkeit und insgesamt noch ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung, weil er halt informiert und nicht strategische Kommunikation ist, nicht Werbung ist, nicht primär persuasive Kommunikation ist. Aber je mehr man versucht, Menschen dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu denken oder zu glauben, also persuasiv kommuniziert, desto unglaubwürdiger wird der Absender auch und desto skeptischer wird das Publikum auch dem Absender. Und das heißt, ein aktivistischer Journalismus, ein persuasiver Journalismus verbrennt im Prinzip das Kapital, das der Journalismus zuvor eben durch klassische journalistische Normen aufgebaut hat.
Herr Maurer, vielleicht an Sie noch kurz zum Abschluss die Frage, wenn wir in die Abschlussrichtung gehen. Wie wäre Ihr Plädoyer an den Journalismus? Was soll sich ändern?
Vielleicht, dass wir Journalisten, Journalistinnen bescheidener werden. Wir sollten uns nicht auf eine Ebene setzen mit der Politik. Wenn die Politik will, sollen die Politik gehen. Ja, ich sehe meine Rolle. Ich habe das Privileg, dass ich im Deutschlandfunk an das Mikrofon darf und kann einen Kommentar aufsprechen und der wird dann von, keine Ahnung, 250.000 Leuten gehört. Andere haben nicht dieses Privileg. Aber ich denke mir einfach, es geht nicht darum, dass ich irgendjemanden irgendetwas aufdrängen will, sondern meine Ziele sind ein bisschen bescheidener geworden. Das war vor 35 Jahren auch noch ein bisschen anders. Da bin ich natürlich auch angetreten noch. Ja, wir wollen eine bessere Gesellschaft. Wir wollen eine gerechte Gesellschaft. Und ich bin zu der tiefen Überzeugung gekommen, das hat irgendwie mit der Erfahrung zu tun oder es ist halt bei mir so, dass ich diese Ziele am besten erreichen kann, nicht mit dem Kopf durch die Wand, nicht dadurch, dass ich mir anmaße, 80 Millionen Deutschen die Welt zu erklären, sondern dass ich meine Privilegien, die ich habe, dass ich eben bei Politikern anrufen kann, dass ich zu Parteitagen gehen kann, dass ich Dienstreisen machen kann, dass ich meinen Kommentar dann sprechen kann, Interviews führen kann, dass ich das dazu nutze, wirklich möglichst im 360-Grad-Rundumblick zu informieren und dann davon auszugehen, ein gut informierter Mensch wird auch die richtige Wahlentscheidung treffen.
Frau Mösken, Ihr Plädoyer?
Also ich glaube, wir brauchen einfach gutes Handwerkszeug, Offenheit in der Recherche, ein sauberes Arbeiten, dieses Sagen, was ist, mit neuem Leben füllen im Sinne der Perspektivenvielfalt und auch Zulassen von unterschiedlichen Meinungen, auch wenn sie uns Journalisten manchmal wehtun. Und ich glaube, wir brauchen vielleicht auch neue Formen im Journalismus. Öfter mal das Streitgespräch abbilden. Das haben Sie jetzt als Hörfunk sozusagen ein bisschen leichter. Aber wir als Print- und digitale Medien nutzen die Form vielleicht noch nicht oft genug. Einfach mal Leute miteinander streiten zu lassen. Und zwar mit einer gepflegten Debattenkultur, die sich eben abhebt von der in den Kommentarspalten, in den sozialen Netzwerken, auch dahin gehen, wo die Menschen sind in den sozialen Netzwerken, da auch präsent zu sein als Medien und mitzumachen und den Leuten da auch auf Augenhöhe zu begegnen. Ja, und einfach unsere eigene Subjektivität, die wir alle mitbringen, auch klarer deutlich zu machen, Meinung als solche zu kennzeichnen im Journalismus. Vielleicht auch mal wieder das Ich in der Reportage nutzen, um deutlich zu machen, dass ich etwas beobachtet habe und ein Gespräch geführt habe mit meiner ganz persönlichen Sichtweise. Jetzt das aufschreibe, was ich zusammengetragen habe an Fakten. Ja, also da glaube ich, müssen wir einfach ein bisschen kreativ werden, wie wir die Menschen wieder erreichen und sie sich wieder bei uns wiederfinden und keine bösen Hörerkommentare und Leserbriefe schreiben.
Die wird es bestimmt immer geben aus dann unterschiedlichen Richtungen. Herr Hoffmann, was würden Sie den Journalistinnen und Journalisten ins Stammbuch schreiben?
Ja, ich kann dem eigentlich nicht viel hinzufügen. Ich kann vielleicht zum Schluss noch etwas optimistisch sagen, dass Deutschland insgesamt ein sehr stabiles und vielfältiges Mediensystem hat. Unser Mediensystem ist bei weitem nicht so polarisiert, wie das etwa in den USA der Fall ist. Das ist eine Stärke. Und auch das Vertrauen in den Journalismus hat zwar in der letzten Zeit eine abnehmende Tendenz, aber ist es insgesamt schon noch hoch. Und wir wissen, dass die Bürgerinnen und Bürger insgesamt doch ein recht gutes Verständnis davon haben, was guter Journalismus ist, was zuverlässige Quellen sind und was nicht. Also ein bisschen klagen wir auch auf hohem Niveau oder eben optimistisch kann man sagen, es ist alles nicht so dunkel, wie es manchmal wirkt. Aber das nimmt natürlich nicht die Bedeutung der Themen weg, die wir jetzt diskutiert haben.
Welche Aufgaben haben heutzutage eigentlich Journalisten? Darüber haben wir heute gesprochen bei Nachredaktionsschluss mit Annelena Mösken, stellvertretende Chefredakteurin der Freien Presse aus Chemnitz. Sie hat ein wirklich sehr lesenswertes Porträt geschrieben über eine Enkeltochter eines Nazi-Gegners, die dann den Holocaust geleugnet und ihre Heimat in der NPD gefunden hat. Mit dem Wissenschaftler Christian Hoffmann von der Uni Leipzig, mit dem der MDR auch schon ein sehr sehenswertes Interview geführt hat, gibt es zum Nachlesen auch auf unserer Seite. Und mit Friedbert Meurer, Leiter Aktuelles im Deutschlandfunk. Seinen Kommentar gibt es in der DLF-Audiothek-App unter dem Titel »Journalisten haben nicht die Aufgabe, die AfD zu bekämpfen«. Falls Sie noch ein Thema haben, über das wir hier unbedingt mal sprechen sollten, dann schreiben Sie uns doch gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich bin Sascha Wandhöfer. Tschüss.